5 Monate später. Sonntag. Ein Känguru ist es auch nicht. Nein. Es kann sich nämlich jetzt auf den Hinterbeinen aufrecht halten, wobei es sich an Evas Finger klammert. Dann torkelt es ein paar Schritte und fällt wieder um. Wahrscheinlich ist das eine Art Bär. Bären sind übrigens gefährlich. Ich beobachtete es bei der Vernichtungsschlacht der wilden Tiere. Darum werde ich unserem Tierchen nicht mehr allzu lange gestatten können, noch weiter ohne Maulkorb herumzulaufen. 14 Tage später. Donnerstag. Ich habe ihm den Mund untersucht. Einstweilen ist es völlig unschädlich, denn es hat nur einen einzigen Zahn. Dafür macht es mehr Lärm denn je, vor allem in der Nacht. Ich hielt es für besser, umzuziehen. Doch morgens nach dem Frühstück gehe ich immer hinüber und sehe bei der Gelegenheit gleich nach, ob es wieder neue Zähne bekommen hat. So wie es den ganzen Mund voller Zähne hat, ist es höchste Zeit, dass wir es fortschicken. Sonst wird es zu gefährlich. 3 Monate später. Freitag. Soeben zurück von einem langen, langweiligen Jagdausflug. Ich hatte keinerlei Erfolg. Was aber hat sie in der Zwischenzeit fertiggebracht? Ohne sich von unserem Stück Land zu entfernen, hat Eva ein zweites Exemplar eingefangen. Welch ein Glück sie doch hat! 100 Jahre hätte ich in den Wäldern herumirren können, ohne das lang gesuchte zweite Exemplar zu finden. Wieder errötet sie, wenn ich sie nach Einzelheiten frage, und lächelt nur geheimnisvoll. Sonntag. Ich habe das neue Stück mit dem alten verglichen. Es besteht keinerlei Zweifel, dass sie der gleichen Gattung angehören. Ich wollte gern eins von beiden ausstopfen und meiner Sammlung einverleiben, aber aus irgendeinem Grunde ist sie sehr dagegen. Deshalb musste ich den Gedanken wieder aufgeben, halte es aber im Interesse der Wissenschaft für äußerst bedauerlich. Es wäre ja ein entsetzlicher Verlust, wenn die Gattung aussterben sollte und der Nachwelt nicht überliefert werden könnte. Das ältere Geschöpf ist viel zahmer als früher. Es kann lachen. Und es schwatzt wie ein Papagei. Da wir auch Papageien haben, hat es das sicher von ihnen gelernt, denn die Gabe der Nachahmung ist auffallend stark bei ihm ausgeprägt. Eine neue Art Papagei kann es kaum werden, obwohl mich bei diesem Tier wirklich nichts mehr in Erstaunen setzen sollte. Es ist ja bereits alles nur erdenklicher gewesen seit jenen ersten Tagen, wo ich es für einen Fisch hielt. Das neue Tierchen ist genauso hässlich, wie es das ältere zuerst war. Eine gelblich-rote Haut wie rohes Fleisch und Schwefel. Und der gleiche merkwürdige Kopf, auf dem sich kein Pelz bilden will. Sie nennt es Abel. 10 Jahre später. Samstag. Es sind Buben. Das wissen wir nun schon seit langer Zeit. Was mich irregeführt hat, war ihre ursprünglich unentwickelte, winzige Gestalt. So etwas war uns noch nie vor Augen gekommen. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Ein paar Mädchen sind auch schon eingetroffen. Abel ist ein guter Junge. Kain dagegen ist ein schwieriger Charakter. Sonntag. Nach all den Jahren muss ich immer mehr einsehen, dass ich mich in Eva anfangs schwer getäuscht habe. Außerhalb des Parks mit ihr zu leben, ist besser als im Park ohne sie. Zuerst dachte ich immer, sie spräche zu viel. Doch jetzt würde ich es sehr bedauern, wenn diese Stimme verstummen und ich sie nie mehr hören sollte. Ich denke jetzt oft mit einer gewissen Dankbarkeit an den Apfelbiss, der uns zusammenführte und mich lehrte, ihr gutes Herz und ihr liebes Wesen zu verstehen.
Samstag. Heute bin ich fast einen Tag alt. Gestern kam ich an. So ist mir wenigstens. Und es wird wohl auch stimmen, denn wenn es ein Vorgestern gegeben haben sollte, so habe ich es nicht erlebt, sonst würde ich mich ja daran erinnern. Natürlich kann es auch so gewesen sein, dass es ein Vorgestern gegeben hat und ich habe einfach nicht aufgepasst. Meinetwegen. In Zukunft werde ich besser aufpassen und wenn mir zufällig ein Vorgestern begegnen sollte, so will ich es mir aufschreiben. Auf jeden Fall ist es besser, wenn ich meine Erinnerungen mit heute beginne, sonst gibt es nur ein Durcheinander. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Aufzeichnungen eines Tages sehr wichtig für die Geschichtsforscher werden könnten. Ich komme mir nämlich wie ein Versuchsobjekt vor. Ja, genau das, ein Versuchsobjekt. Keiner kann sich so sehr als Versuchsobjekt vorkommen wie ich. Und das bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass ich eins bin. Ein Versuchsobjekt und weiter nichts. Wenn ich also ein Versuchsobjekt wäre, bin ich's dann ganz allein? Nein, das glaube ich nicht. Alles Übrige gehört dazu und macht einen Teil des Versuchs aus. Aber ich bin der Hauptbestandteil des Versuchs, der Mittelpunkt. Das Übrige gehört gewissermaßen ergänzend dazu. Ist meine Stellung gesichert? Oder muss ich ständig darum besorgt und auf der Hut sein? Höchstwahrscheinlich das Letztere. Ein Gefühl sagt mir, dass ständige Wachsamkeit der Preis jeder Vormachtstellung ist. Sehr gut formuliert scheint mir, wenn man bedenkt, wie jung ich bin. Heute sieht alles schon viel besser aus als gestern. Bei der Eile, mit der gestern alles fertig werden sollte, wurden die Berge nicht ordentlich aufgeräumt und einige der großen Ebenen waren so übersät mit Abfall und Überbleibseln, dass es ein betrüblicher Anblick war. Edle Kunstwerke sollten eben nicht in aller Eile fertiggestellt werden. Unsere schöne neue Welt ist wahrlich ein großes Kunstwerk und beinahe vollkommen, trotzdem sie doch in einer Woche geschaffen wurde. Aber an manchen Stellen sind zum Beispiel ein bisschen reichlich viel Sterne und an anderen nicht genug. Doch das kann sicher noch geändert werden. Gestern Abend lockerte sich der Mond. Er geriet ins Rutschen und fiel aus dem Rahmen des Ganzen. Das ist natürlich ein sehr großer Verlust und das Herz tut mir weh, wenn ich daran denke. Keines der anderen Ornamente und Dekorationen kommt ihm an Schönheit und Vollendung gleich. Er hätte besser befestigt werden müssen. Wenn wir ihn nur wiederbekommen. Aber wie soll man denn wissen, wo er jetzt ist? Wer ihn hat, wird sich schön hüten, ihn herauszurücken. Das weiß ich ganz genau, denn ich würde es auch so machen. Ich glaube, ich bin im Allgemeinen ziemlich ehrlich. Nur so viel ist mir schon klar, dass ein Hauptzug meines Wesens die Liebe und die Leidenschaft für alles Schöne ist, besonders wenn es glitzert. Es wäre gewagt, mir einen Mond anzuvertrauen, der einem anderen gehörte, wenn der andere nicht wüsste, dass ich ihn habe. Natürlich würde ich ihn wieder hergeben, wenn ich ihn etwa am helllichten Tage gefunden hätte, denn da weiß man ja nie, wer zusah, als ich ihn aufhob. Aber wenn ich ihn im Dunkeln fände, dann würde mir schon eine Ausrede einfallen, damit ich ihn unterschlagen könnte. Den Monde liebe ich nun einmal sehr. Sie sind so schön und romantisch. Wir sollten 5 oder 6 haben, dann würde ich nie zu Bett gehen. Immer würde ich auf einer Moosbank liegen und mir die Monde anschauen. Sterne sind auch ganz hübsch. Ich wünschte, ich hätte welche, dann könnte ich sie mir ins Haar stecken. Aber das ist ziemlich ausgeschlossen. Man sollte nicht glauben, wie weit weg sie sind, und dabei scheinen sie doch so nah zu sein. Gestern Abend, als ich zum ersten Mal auftauchten, wollte ich mir einige mit einer Stange herunterholen, aber sie war zu kurz, was mich sehr wunderte. Danach versuchte ich, mit Erdklumpen nach ihnen zu werfen, bis ich schließlich ganz erschöpft war. Ich bekam keinen einzigen. Vielleicht, weil ich Linkshänder bin und nicht gut werfen kann. Selbst wenn ich auf einen zielte, den ich gar nicht haben wollte, konnte ich den richtigen nicht erwischen. Aber fast wäre es mir doch geglückt, denn 40 oder 50 Mal sah ich die schwarzen Erdklumpen mitten in einen goldenen Sternenschwarm hineinfliegen und ums Haar einen Stern treffen. Wenn ich mehr Ausdauer gehabt hätte, würde ich zu guter Letzt vielleicht einen bekommen haben. Ich vergoss also ein paar Tränchen, was bei meinem jugendlichen Alter wohl ganz natürlich ist. Nachdem ich mich beruhigt hatte, nahm ich einen Korb und brach auf zu einer Stelle am äußersten Rande der Welt, wo die Sterne fast den Boden berühren. Dort hätte ich sie leicht mit den Händen pflücken können, was sowieso besser gewesen wäre, weil man sie dann behutsam anfassen kann, ohne sie zu zerbrechen. Doch es war viel weiter, als ich gedacht hatte, und schließlich musste ich's aufgeben. Ich war so müde, dass ich kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Außerdem schmerzten mich die Füße, denn ich hatte mir Blasen gelaufen. Nach Hause kam ich auch nicht mehr, es war zu weit. Leider wurde es auch sehr kalt, Aber zum Glück traf ich ein paar Tiger, kuschelte mich zwischen sie und hatte es wunderbar mollig und warm. Ihr Atem ist mir, da sie sich von Erdbeeren ernähren, auch sehr sympathisch. Ich hatte noch nie welche gesehen, aber an den Streifen erkannte ich sie sofort. Könnte ich doch ein Tigerfell haben. Das gebe ein herrliches Kleid ab. Sonntag. Allmählich kenne ich mich auch besser mit den Entfernungen aus. Zuerst war ich versessen darauf, mir alles anzueignen, was hübsch war, und haschte entzückt danach. Manchmal war es zu weit weg oder es war ganz in der Nähe, doch durch Dornen von mir getrennt. Ach, da habe ich bittere Erfahrungen gemacht, habe auch einen Aphorismus darüber verfasst, meinen ersten, ganz allein in meinem Kopf ausgedacht. Gestochenes Versuchsobjekt meidet Dornen. Sehr beachtlich scheint mir, wenn man bedenkt, wie jung ich bin. Gestern Abend ging ich, immer in einigem Abstand, dem anderen Versuchsobjekt nach, um seinen Daseinszweck festzustellen. Brachte es aber nicht heraus. Ich vermute, es ist ein Mann. Zwar habe ich noch keinen Mann gesehen, doch sah es mir danach aus, und deshalb kann ich wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass es ein Mann ist. Ich entdeckte, dass es mich mehr als alle anderen Reptilien interessiert, falls es ein Reptil ist. Aber ich nehme doch an, dass es eins ist, denn es hat ungekämmte Haare und blaue Augen und sieht aus wie ein Reptil. Hüften hat es keine. Es wird nach unten immer dünner, wie eine Moorrübe. Wenn es steht, pflanzt es sich breitbeinig hin wie ein Kran. Deshalb halte ich es für ein Reptil, obwohl es auch Architektur sein kann. Anfangs hatte ich Angst vor ihm und lief jedes Mal fort, sobald es sich zu mir umdrehte, weil ich dachte, es wolle sich auf mich stürzen. Doch dann fand ich heraus, dass es vor mir ausreißen wollte, und es verletzte natürlich meine Eitelkeit, und ich lief ihm stundenlang nach, immer in einem Abstand von 20 Metern, worüber es ganz nervös und wütend wurde. Schließlich kletterte es auf einen Baum, und mir wurde es zu dumm, darauf zu warten, bis es wieder herunterkam. Ich gab es auf und ging heim. Montag. Heute die gleiche Geschichte. Ich habe es wieder auf den Baum gejagt. Samstag. Es ist immer noch oben. Es tut, als ob es sich ausruht. Aber das ist natürlich nur eine Ausrede. Der Samstag ist nicht als Ruhetag eingesetzt worden, sondern der Sonntag. Sich auszuruhen scheint mir überhaupt die größte Leidenschaft dieses Geschöpfs zu sein. Es würde mich ermüden, wenn ich mich dauernd ausruhen wollte. Mich macht es schon müde, immerzu bloß dazusitzen und den Baum zu beobachten. Ich möchte nur wissen, wozu es eigentlich da ist. Habe noch nie gesehen, dass es irgendetwas tut. Gestern Abend haben sie den Mond wiedergebracht. Wie glücklich war ich. Ich fand es hoch anständig von ihnen. Bald darauf fiel er wieder herunter, aber nun macht es mir keine Sorgen mehr. Man braucht sich nicht zu beunruhigen, wenn man solche Nachbarn hat. Sie bringen ihn ja wieder. Ich hätte ihnen gern eine kleine Aufmerksamkeit erwiesen, um ihnen meine Dankbarkeit zu zeigen. Zum Beispiel hätte ich ihnen einige Sterne schicken können, denn wir haben mehr, als wir brauchen. Ich meine, als ich brauche. Habe schon gemerkt, dass das Reptil sich nichts aus Sternen macht. Es hat einen gewöhnlichen Geschmack und liebenswürdig ist es auch nicht. Gestern Abend in der Dämmerung hat es sich vom Baum geschlichen und versucht, die getupften Fischchen zu fangen, die im Teich spielen. Ich musste mit Erdklumpen nach ihm werfen, bis es endlich wieder in den Baum stieg und sie in Ruhe ließ. Möchte wissen, ob es dazu erschaffen wurde, andere Geschöpfe zu fangen. Hat es denn kein Herz? Kein Mitleid mit den kleinen Dingern? Ist es möglich, dass es für solch scheußliche Tätigkeit bestimmt worden ist? Es sieht mir ganz danach aus. Ein Erdklumpen flog ihm an den Kopf, da schimpfte es. Zu meiner unendlichen Freude. Es war nämlich das erste Mal, dass ich Worte vernahm, die ich nicht selbst geäußert hatte. Zwar habe ich seine Worte nicht verstanden, sie schienen aber sehr ausdrucksvoll zu sein. Seit ich entdeckte, dass es sprechen kann, ist mein Interesse an ihm aufs Neue erwacht, denn sprechen tue ich gar zu gern. Ich spreche den ganzen Tag und auch nachts im Schlaf, und was ich sage, ist immer sehr interessant. Aber wenn ich jemand hätte, mit dem ich sprechen könnte, dann würde ich doppelt so interessant sein und, falls er wünscht, auch doppelt so viel sprechen. Wenn das Reptil ein Mann ist, dann ist es kein S. Das wäre grammatikalisch falsch, nicht wahr? Ich glaube, dann wäre es ein Er. Ja, Er. Gut, Ich werde es von jetzt an als Mann betrachten und es er nennen, wenigstens bis zum Beweis des Gegenteils. Das finde ich praktischer, als wenn man immer so im Ungewissen schwebt. Nächster Sonntag. Die ganze Woche bin ich ihm gefolgt, um endlich seine Bekanntschaft machen zu können. Ich musste sprechen, denn er war schüchtern, aber das stört mich weiter nicht. Es schien ihm zu gefallen, dass ich da bin. Ich gebrauchte sehr oft das Wörtchen »wir«, denn anscheinend fühlte er sich geschmeichelt, dass ich ihn mit einbezog. Mittwoch. Wir verstehen uns jetzt recht gut und jeden Tag lernen wir uns besser kennen. Er versucht nicht länger, mir aus dem Wege zu gehen, was ein gutes Zeichen ist. Es kommt mir so vor, als ob er sich über meine Anwesenheit freut. Darüber bin ich froh. Ich gebe mir Mühe, mich nützlich zu machen, damit ich in seine Achtung steige. Seit einigen Tagen habe ich ihm die ganze Arbeit mit dem Benennen der Tiere und Dinge abgenommen. Anscheinend ist er sehr dankbar dafür, denn diese geistige Arbeit ist nicht gerade seine starke Seite und nun ist er geradezu erleichtert. Er kann sich beim besten Willen keine gescheiten Namen ausdenken. Aber ich lasse es mir nicht anmerken, dass ich seine Schwäche durchschaut habe. Sobald ein neues Geschöpf auftaucht, gebe ich ihm sofort einen Namen, ehe er sich durch verlegenes Schweigen bloßstellen kann. Dadurch habe ich ihn schon vor mancherlei Dummheiten bewahrt. Ich persönlich leide nicht an solcher Fantasielosigkeit. Im gleichen Augenblick, wo ich ein Tier zum ersten Mal sehe, weiß ich bereits, wie es heißt. Da brauche ich gar nicht erst nachzudenken. Im Nu rufe ich den richtigen Namen, als ob ich inspiriert wäre. Und sicher ist es auch nur als Inspiration zu erklären, denn eine Sekunde davor dachte ich noch nicht im Traum an den Namen. Die Gestalt und das Gebaren des Tieres genügen anscheinend, dass ich sofort weiß, um welches Tier es sich handelt. Als zum Beispiel das Dodo erschien, dachte er, es sei ein Dronte. Ich las es in seinen Augen. Aber ich bin rücksichtsvoll. Bin mit dem größten Takt vorgegangen, damit er sich nicht in seinem Stolz verletzt fühlen konnte. Mit vollkommen natürlicher Stimme, so als ob ich freudig überrascht sei und nicht etwa, als ob ich ihn belehren wollte, rief ich, »Nein, so etwas, da kommt ja das Dodo!« Dann erklärte ich ihm, aber natürlich auch nicht in Form einer Belehrung, woher ich wusste, dass es ein Dodo sei. Obwohl er ein wenig gekränkt schien, weil ich das Tier kannte und er nicht, bewunderte er mich doch offensichtlich. Das hat mir viel Freude gemacht. Und ich dachte noch vor dem Einschlafen mit großem Vergnügen daran. So wenig ist nötig, um uns glücklich zu machen, vor allem wenn wir wissen, dass wir es verdient haben. Donnerstag. Mein erster Kummer. Gestern ging er mir aus dem Wege. Ich hatte den Eindruck, als wollte er nicht, dass ich ihn anredete. Erst konnte ich es gar nicht glauben und hielt es für ein Missverständnis, denn ich selbst bin ja so gern mit ihm zusammen und liebe es, ihn sprechen zu hören. Wie konnte er mir also böse sein, da ich ihm ja nichts getan hatte? Doch schließlich begriff ich, dass es tatsächlich stimmte und zog mich zurück. Ich setzte mich an eine einsame Stelle im Wald, wo ich ihn zum ersten Mal an jenem Morgen erblickt hatte, doch damals wusste ich nicht, wer er war und beachtete ihn nicht. Aber jetzt war es mir doch recht trübselig zumute, denn alles, auch die kleinste Kleinigkeit, schien mich an ihn zu erinnern, und das Herz wurde mir schwer. Ich wusste nicht so richtig, warum eigentlich, es war ein ganz neues Gefühl. Noch nie hatte ich etwas Ähnliches empfunden, darum war es so rätselhaft, und ich konnte mir nicht darüber klar werden. Doch als es dunkel wurde, konnte ich die Einsamkeit nicht länger ertragen und ging zu dem neuen Unterschlupf, den er sich erbaut hatte, und fragte ihn, was ich ihm angetan hätte und wie ich es wieder gut machen könnte, damit er mir nicht länger böse sei. Aber er jagte mich in den Regen hinaus und das war mein erster Kummer. Sonntag. Alles ist wieder gut und ich bin glücklich. Es waren jedoch schlimme Tage, die ich hinter mir habe, von den Nächten nicht zu reden, und ich denke nicht gern daran zurück, wenn ich es vermeiden kann. Ich versuchte, ihm ein paar von den Äpfeln zu verschaffen, aber so sehr ich mir auch Mühe gab, ich konnte es einfach nicht lernen, richtig zu werfen. Es half alles nichts und ich musste aufgeben. Doch glaube ich, dass ihn auch die gute Absicht erfreut hat. Es sind verbotene Früchte und er sagte, ich würde nichts als Ärger davon haben. Aber was macht das schon, wenn ich ihm eine Freude bereiten kann? Da will ich gerne leiden. Abgesehen davon, dass ich gerne wüsste, was für Folgen es hat. Montag. Heute früh sagte ich ihm, wie ich heiße. Ich hatte gehofft, er würde sich dafür interessieren, aber es war ihm ganz gleichgültig. Ist das nicht seltsam? Wenn er mir anvertrauen würde, wie er heißt, wäre es mir durchaus nicht einerlei. Im Gegenteil, für meine Ohren wäre sein Name der schönste Klang von der Welt. Er spricht sehr wenig. Kommt es vielleicht daher, dass er nicht intelligent ist und darunter leidet und es gern verheimlichen möchte? Das wäre ja traurig, denn was bedeutet schon Verstand? Auf das Gemüt allein kommt es an. Wenn ich ihm doch klar machen könnte, dass man reich ist, wenn man ein gutes, liebevolles Herz hat. Dienstag. Obgleich er so wenig spricht, hat er doch einen sehr großen Wortschatz. Heute früh benutzte er ein erstaunlich treffendes Wort. Offenbar war es sich selbst darüber klar, wie treffend es ist, denn er wandte es später noch zweimal an, als ob es ihm ganz geläufig sei. Mich konnte er nicht täuschen, doch bewies es mir immerhin, dass er ein Körnchen Wahrnehmungsvermögen besitzt. Und wenn dies Körnchen richtig gepflegt würde, könnte es sich bestimmt entfalten. Wo er nur das Wort gefunden haben mag, ich kann mich nicht entsinnen, es je benutzt zu haben. Nein, für meinen Namen interessiert er sich überhaupt nicht. Ich gab mir Mühe, ihm meine Enttäuschung nicht merken zu lassen, aber ich fürchte, es gelang mir nicht ganz. Ich ging fort, setzte mich auf die Moosbank und ließ die Füße ins Wasser hängen. Dort gehe ich stets hin, wenn ich mich nach Gesellschaft sehne, nach einem Wesen, das ich ansehen und mit dem ich plaudern kann. Auf die Oberfläche des Teiches ist ein entzückender weißer Körper gemalt, aber wenn es auch nur ein Gemälde ist, so ist es doch da und ist wirklich, und das ist besser als völlige Einsamkeit. Wenn ich spreche, spricht es auch. Wenn ich traurig bin, ist es ebenfalls traurig. Sein Mitgefühl tröstet mich. Als sie das erste Mal von mir ging, ach, diesen Kummer werde ich nie vergessen, nie, niemals. Das Herz war mir schwer wie Blei. Ich rief, sie war mein Alles und sie ist fort. Wenn mir doch das Herz brechen wollte, dachte ich in meiner Verzweiflung, ohne sie ist mir das Leben unerträglich. Ich vergrub mein Gesicht in die Hände und wusste mir keinen Trost. Doch als ich nach einem Weilchen aufsah, war sie wieder da, weiß und schimmernd und schön. So schön, dass ich ihr in die Arme sprang. Das war ein Glück, wie ich es in solcher Vollendung noch nie erlebt hatte. Es war Ekstase. Seither habe ich nie wieder an ihr gezweifelt. Manchmal blieb sie fort, vielleicht eine Stunde, vielleicht fast einen ganzen Tag, doch ich wartete und zweifelte nicht an ihr. Ich sagte mir, sie hat zu tun oder sie hat eine Wanderung vor, doch kommen wird sie bestimmt. Und so war es auch immer, stets kam sie zurück. Nur in der Nacht, wenn es dunkel ist, kommt sie nicht, denn sie ist ein ängstliches kleines Ding. Doch wenn der Mond scheint, ist sie wieder da. Ich fürchte mich nicht im Dunkeln, aber sie ist schließlich jünger als ich. Sie wurde ja nach mir geboren. Unzählige Male habe ich sie besucht. Sie ist mein Trost und meine Zuflucht, wenn mir das Leben schwer wird. Und das ist leider meistens der Fall. Mittwoch. Den ganzen Vormittag habe ich damit zugebracht, unser Grundstück zu verschönern. Zuerst habe ich ein Großreinemachen veranstaltet. Ich bin ihm dabei absichtlich aus dem Wege gegangen, weil ich gehofft hatte, er würde sich dann einsam fühlen und zu mir kommen. Aber er kam nicht. Gegen Mittag hörte ich auf zu arbeiten. Um mich zu entspannen, tollte ich mit Bienen und Schmetterlingen herum und freute mich an den Blumen, diesen himmlischen Geschöpfen, die sich Gottes Lächeln einfangen und es zurückstrahlen. Ich pflückte sie und wand mir Sträuße und Girlanden daraus und zum Essen, Apfeldiät, schmückte ich mich damit. Doch er kam nicht. Ach, es schadet nichts. Aus Blumen macht er sich ohnehin nichts. Ich merkte es, als ich unlängst den Esstisch damit schmückte. Er nennt sie Grünzeug, kennt die verschiedenen Arten nicht und ist obendrein noch stolz darauf, dass er so denkt. Er macht sich nichts aus mir, nichts aus Blumen, nichts aus dem schön gefärbten Abendhimmel. Aus gar nichts macht er sich etwas. Er will sich nur Hütten bauen, in denen er sich vor dem guten, reinen Regen verkriechen kann und pocht an die Kürbisse, untersucht die Trauben, befühlt die Früchte, die Bäume, alles nur, um zu sehen, wie es um sein Hab und Gut bestellt ist. Donnerstag. Heute habe ich durch Zufall entdeckt, wie man durch Reiben von trockenem Holz Feuer machen kann. Zuerst erfand ich die Sache und dann das Wort, und auf beides bin ich sehr stolz. Eigentlich wollte ich ein Stück Holz, das mir sehr gefiel und das ich zu einem Kamm verarbeiten wollte, so lange an einem anderen reiben, bis es schön glatt würde. Aber wer beschreibt meinen Schreck, als plötzlich ein durchsichtiger blauer Rauchschleier aufstieg und ein seltsamer Geruch die Luft erfüllte? Ich warf alles hin und lief weg. Ich glaubte, es sei ein Geist und war furchtbar erschrocken. Als ich mich umsah, merkte ich, dass mich nichts verfolgte. Darum lehnte ich mich atemlos gegen einen Felsen, ruhte mich aus und wartete, bis meine zitternden Glieder sich wieder beruhigt hatten.